Guten Tag. Letztes Jahr nicht, dieses Jahr zwar schon, aber irgendwie auch anders. Die Frankfurter Buchmesse 2021 ist immer noch ein bisschen zu klein, damit wir wirklich begeistert sein können. Aber trotzdem wollen wir Ihnen natürlich die Bücher, die jetzt rauskommen im Surkamp Verlag, ein bisschen näher bringen. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir auch einfach dieses kleine, sympathische Surkamp Espresso-Format, modeln es um, modifizieren es und stellen Ihnen jetzt auf diesem Wege Neuvorstellungen vor. Jetzt tauchen wir für die nächsten Minuten in die wunderbare Welt der Wissenschaft zusammen mit Eva Gilmer und Philipp Hölzing. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Wir beginnen mit einem Buch von zwei großen Soziologen, von Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa, Spätmoderne in der Krise. Frau Gilmer, wenn so zwei große Soziologen unserer Zeit aufeinandertreffen, quasi unter einem Buchdeckel, ja, zusammen, schreiben die gegeneinander, schreiben die miteinander, schreiben die übereinander?
Ich würde sagen, ein bisschen was von allem, aber ja, vor allem schreiben sie ehrlich gesagt miteinander. Ja, also die Idee in diesem Buch, oder sagen wir die Ausgangsidee, die sie teilen, ist die, was Soziologie heute kann und soll. Da sagen sie beide, dass die Soziologie die Aufgabe hat, die Gesellschaft zu analysieren, und zwar insbesondere in der historischen Formation, in der sie jetzt ist, und dass sie in der Lage sein muss, eine kritische Haltung dazu zu entwickeln. Und das machen sie in diesem Buch, finde ich, auf furchtbar interessante Weise. Beide schreiben sehr lange Essays oder haben sehr lange Essays geschrieben, in denen sie ihre eigene soziologische Herangehensweise präzisieren. Und am Ende gibt es dann ein sehr langes Gespräch mit Martin Bauer, wo man dann auch ein bisschen die Unterschiede sieht.
Ja, wo gibt es denn die größten Unterschiede?
Also ich würde sagen, die größten Unterschiede liegen einerseits in der Art und Weise, wie sie die Dynamik beschreiben, in der wir uns befinden. Also wie sie die Transformation der modernen Gesellschaft, sagen wir, von der klassischen Moderne zur Spätmoderne beschreiben. Hartmut Rosa redet da ja von der dynamischen Stabilisierung. Ich führe es jetzt nicht weiter auf, aber ich sag mal, das ist so sein Ding. Während Andreas Reckwitz seinen Blick auf das lenkt, was man Öffnung und Schließung von Kontingenz als Öffnung und Schließung von Kontingenz beschreiben könnte. Und etwas zugespitzt könnte man sagen, dass es bei Rosa um Utopie und Emanzipation geht. Er steht ein bisschen sehr stark in der Tradition der kritischen Theorie, während es bei Andreas Reckwitz ein bisschen mehr um Freiheit und um Öffnung oder wie diese Öffnungsschließungsdialektik funktioniert geht. Und das sind schon ziemlich große Unterschiede, abgesehen davon, dass sie aus wirklich unterschiedlichen theoretischen Traditionen kommen. Und das macht es dann schon sehr spannend.
Spannend ist auch die nächste Veröffentlichung und vor allen Dingen, sehr, sehr mächtig ist dieses Buch, 1200 Seiten. Herr Hölzing, da lachen Sie schon ganz weise, weil als ich gehört habe, dass sich ein Mensch, und zwar der Autor Robert B. Brandom, 40 Jahre lang mit dem Werk, mit dem Leben Hegels beschäftigt, dachte ich mir so, was soll denn dabei rauskommen? 40 Jahre? Also es ist ja unfassbar.
Ja, das ist eine gewaltige Arbeit, die da drin steckt in diesem Buch, eine gewaltige Leistung auch. Aber gut, mit dem Werk Hegels, mit der Phänomenologie des Geistes beschäftigen sich Philosophen seit 200 Jahren. Und das wird auch weiterhin nicht abreißen, weil dieses Werk eben so komplex und schwierig ist, dass es immer wieder eine Herausforderung ist, überhaupt zu verstehen, was sozusagen der zentrale Gehalt oder die zentralen Gehalte des Buches sind. Und Brandom versucht eben jetzt in diesem Werk sozusagen die Phänomenologie des Geistes, dieses große Meisterwerk der Philosophie, einfach mal in die Begrifflichkeiten der heutigen Philosophie zu übersetzen und sozusagen rauszuarbeiten, was der Hegel damit eigentlich in unserer heutigen Sprache gemeint haben könnte. Und da geht es eben dann darum, was er dann nennt, eine inferentielle Semantik herauszuarbeiten, eine normative Pragmatik, also wie Begriffe zusammenhängen, wie überhaupt Begriffe entstehen, wie wir sprechen, denken, handeln. Dann gibt es den großen Bereich der sozialen Beziehungen, die soziale Anerkennung spielt da eine wichtige Rolle. Und dann gibt es eben in dem Buch auch am Ende so eine Art utopischen Ausblick, der ja bei Hegel auch immer eine Rolle gespielt hat, nämlich aus den sozusagen Entfremdungen, aus den Unversöhnlichkeiten der Moderne hinauszukommen und in eine neue Gemeinschaft zu finden, eben im Geiste des Vertrauens wieder enger zusammenzufinden und die Moderne damit zu überwinden. Das ist so das riesige Programm, das man jetzt nur so in allgemeinsten Formen vorstellen kann. Also es ist gewaltig, was dieses Buch unternimmt.
Herr Kaube von der FAZ hat gesagt, es ist unmöglich, dieses Buch einmal zu lesen und zu verstehen. Wie lange muss man sich eigentlich, um diesem Buch auch gerecht zu werden, damit beschäftigen?
Also damit kann man muss sich jetzt nicht 200 Jahre wie mit dem Werk Hegelszeit befassen.
Man weiß es
lebenspraktisch
nicht.
Auch schwierig, ja. Aber man kann es auf jeden Fall mehr als einmal lesen und sollte es wahrscheinlich auch, würde ich sagen.
Ja. Sie haben es wie häufig gelesen?
Gut, kommen wir zum nächsten Buch.
Dana Kaplan und Eva Illus. Eva Illus hat geschrieben, warum Liebe wehtut, Gefühle in Zeiten des Kapitalismus und so weiter und so fort. Jetzt stellt sie zusammen mit Dana Kaplan die Frage, was ist sexuelles Kapital? Worum geht's?
Also es geht tatsächlich darum, zu erklären, was sexuelles Kapital ist. Und ich glaube, die Ausgangslage ist, dass Sexualität, Sex, schon lange nichts mehr nur Privates ist, sondern seit der Moderne ganz stark verflochten ist mit unserer Gesellschaft und vor allem mit der Ökonomie. Und was sie tun ist, sie zeigen sozusagen, sie arbeiten im Grunde genommen vier Begriffe von sexuellem Kapital heraus. Ein eher historischer, also das ist Keuschheit als sexuelles Kapital, zu Zeiten, als Frauen sozusagen begehrenswert waren, dadurch, dass sie keusch waren.
Ja.
Und dann noch drei andere Formen, die sehr, sehr stark mit der, sagen wir mal, neoliberalen Ökonomie zu tun haben. Also einerseits dieses sexuelle Kapital, was so ein bisschen nahe liegt, das in Sexarbeit zum Beispiel zum Ausdruck kommt. Da zeigen sie, wie das dann auch zu Ausbeutungsverhältnissen führt. Dann gibt es so ein sexuelles Kapital, das sehr consumer-orientiert ist, also so Lifestyle-sexuelles Kapital. Da spielen auch, also das ist ganz interessant, da übernehmen sie von Bourdieu diesen Begriff der sexuellen Felder. Also dieses sexuelle Kapital wird nicht nur von Mensch zu Mensch getauscht, sondern auch Städte, Clubs, Organisationen können das anhäufen. Es geht immer um, und das vierte ist so, was sie neoliberales, ich habe glaube ich erst zwei genannt, also das vierte ist das neoliberale Kapital, da geht es um Sexualität und Arbeit, also kann man sexuelles Kapital anhäufen und sich Vorteile am Arbeitsplatz verschaffen oder nicht? Ich glaube, das waren die vier Sorten. Vier Sorten genannt oder nur drei? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ist egal. Das Interessante an dem Buch ist sozusagen, dass sie zeigen, dass eben diese Grenze von Sexualität und Ökonomie und Gesellschaft total verschwommen ist. Und sie zeigen auch, wer eigentlich profitiert. Also bei Kapital gibt es ja immer zwei Seiten. Einer, der einzahlt und einer, der einstreicht. Ja. Und das ist in den unterschiedlichen Fällen ganz unterschiedlich.
Und genau, da möchte ich jetzt euch nicht weiter. Das werden wir dann im Buch erfahren.
Muss ich sagen.
Das ist mal ein schöner Cliffhanger.
Genau.
Danke
genau.
dafür. Beim nächsten Titel ist es so, dass ich immer das Gefühl habe, da zahlt nur einer ein, und zwar man selber beim Thema Selbstoptimierung. Mehrere Texte über Selbstoptimierung. Was finden wir in diesem Buch?
Man findet im Prinzip die Debatte darüber, die ja schon seit einiger Zeit jetzt läuft, darüber eben, dass Optimierung so eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Diese Arbeit an sich selbst, diese auch Unternehmer seiner selbst sein, das war ja auch mal ein bekannter Titel, auch ein Buchtitel, der viel diskutiert worden ist, da schon von dem Soziologen Ulrich Böcklin, der auch wieder im Buch ist. Dazu sind jetzt noch Yves Chapello drin, eine berühmte französische Soziologin, Alain Ehrenberg, der berühmt wurde auch mit der These, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen zunehmend erschöpft sind von all diesen Streben nach Verbesserungen, immer perfekt sein zu müssen. Und dann sind aber auch noch viele aus der Psychologie, Psychoanalyse drin und diskutieren eben diese Frage, was bringt diese Optimierung in unserer Gesellschaft, also dass wir uns ständig überprüfen in unserer Fitness mit Tracking-Armbändern, dass wir ins Fitnessstudio gehen, die ja entstanden sind in den letzten zwei Jahrzehnten ohne Ende in unseren Gesellschaften, Zunahme der Schönheitsoperationen, der plastischen Chirurgie, dass wir immer mehr sozial vernetzt sind und an unserer sozialen Vernetzung arbeiten über LinkedIn und Facebook und diese ganzen Sachen, wo man versucht, seine Netzwerke zu verbessern. Was macht das mit uns? Führt das wirklich auch auch zu einer Zunahme von psychischen Erkrankungen, vielleicht von Burnout, von Depression oder nicht. Das ist ja eine offene Frage, ob das auch so ist. Dann zusätzlich solche Fragen, auch die dann tiefer gehen, vielleicht ob wir dann auch eine Zunahme von narzisstischen Persönlichkeitstypen haben oder sowas wie instabile Identitäten, weil man ständig ja immer sozusagen nicht zufrieden sein kann mit sich, ständig an sich arbeiten muss, ständig sozusagen abgleicht, wie die anderen einen finden, ob man schon gut genug ist, fit genug. Und das diskutiert dieses Buch eben. Also eine spannende Diskussion zu unserer aktuellen Situation.
Ich weiß es mal nicht besonders attraktiv zu, oder nicht besonders klug wahrscheinlich auch zu fragen, aber bietet dieses Buch vielleicht sogar auch Lösungen? Oder wird es nur, also ich nur diskutiert ist ja schon der falsche Ansatz, ich weiß. Aber trotzdem, manchmal ist es ja gerade bei solchen Sachen, wo man vielleicht sieht, man kommt in so eine gesellschaftliche Sackgasse. Wenn dann so ein Buch, ein Text, der sagt, ja, da kommen wir raus.
Da muss ich enttäuschen, also so Lösungen oder Ratgeberartige Hilfen bietet das nicht. Sie haben richtig gelegen. Es ist eher tatsächlich eher auf der analytischen Seite, dass erstmal überhaupt Befunde aufgenommen werden und geguckt wird, wie ist die Situation ist und wie man dann damit umgeht. Das wäre die nächste Frage für sich individuell. Dann.
Machen wir beim nächsten Mal. Ja. Kommen wir, Frau Gilmer, zu Caroline Amlinger. Schreiben.
Das ist so dick, das steht von selbst.
Das steht von selbst. Also, das ist so ein bisschen Meta, oder? Schreiben über Schreiben. Um was geht's wirklich?
Also da kann ich Sie erstmal total entlasten, wenn Meta so eine so suggerieren soll, dass das irgendwie irgendwie abgehoben oder irgendwie schwierig ist. Nein, es geht tatsächlich um die Praxis des Schreibens und das Ganze drumherum. Zur Praxis des Schreibens gehören nicht nur die Autorinnen und Autoren, die schreiben. Da hat Frau Amlinger, wie ich finde, ganz Großartiges geleistet, indem sie nämlich mit sehr vielen dieser schreibenden Menschen gesprochen hat. Mit erfolgreichen Schriftstellerinnen, mit weniger erfolgreichen, über alles Mögliche, über ihre soziale Situation, wie sie zu Verlagen kommen, wie sie sich im Literaturbetrieb behaupten, wie ihre ökonomische Situation ist und wie dieser Spagat, das ist überhaupt ja die spannende Frage, wie bringt man einerseits die vollkommene Autonomie der Kunst zur Deckung mit den Zwängen, dass man davon leben muss. Ja, die Miete bezahlen, die Kinder ernähren und so weiter. Das ist das eine, warum es überhaupt nicht Meta ist. Und das andere ist, es ist einfach auch eine wunderbare Geschichte der Entwicklung unseres literarischen Lebens. Sie beginnt in dem Buch, am Anfang kommt eine Geschichte quasi des Buchmarkts seit der Kaiserzeit bis in die Gegenwart, wo man sieht, wie sich das verändert hat. Ich meine, Bücher waren bis ins 19. Jahrhundert auch etwas sehr elitär. Und dann wurden sie zu einem Massenartikel, was ja auch toll ist, also breite Volksschichten das Buch erschlossen. Und damit einherging dann immer mehr, auch stärkere Ökonomisierungen. Und das stellt sie ganz wunderbar dar.
Sie als Frau, die selber Bücher machen, was haben Sie aus dem Buch besonders gerne mitgenommen?
Also, ich meine, es wäre jetzt absurd zu sagen, es ist alles neu für mich. aber ich muss sagen, Frau Amlinger hat sich auf literarisches Schreiben konzentriert. Und man muss schon sagen, dass die Welt der Romanciers, der Lyrikerin schon ein bisschen eine andere ist als hier. Also man muss verstehen, unsere Leute hier, die sind ja meistens Professoren, die haben einen Job, die haben ein Einkommen, die schreiben diese Bücher. Die müssen nicht diese Bücher schreiben, um zu überleben. Das sind sehr mutige Leute hier, die sozusagen manchmal wirklich alles auf eine Karte setzen und eben versuchen, vom Schreiben zu leben. Und wie das so, welche Kämpfe da auch ausgetragen werden müssen, zeigen diese Interviews und wie sie das dann auch einbettet, das fand ich schon irgendwie sehr toll. Und ich muss auch sagen, dass ich nochmal so diese ganze Entwicklung unseres Marktes, ja, oder der Blick auch auf den Literaturbetrieb, den man ja als Teilnehmer ist, der vielleicht auch anders, als wenn eine Soziologin darauf schaut. Das fand ich schon irgendwie wahnsinnig interessant. Das ist auch, muss ich sagen, ein ganz toll geschriebenes Buch.
Kommen wir vom Schreiben, von der Literatur, kommen wir zur Musik.
Ja,
da sagen Sie einfach ja. Musik ist ja, also dachte ich immer, Gefühl, Leidenschaft, dafür brennen, Tränen, Lachen. Und jetzt besprechen wir zwei Bücher, Sie stellen sie vor, wo es eher um andere Aspekte geht. geht. Und zum einen das Buch von Wolfgang Fuhrmann und Klaus-Steffen Mahnkopf, Perspektiven der Musikphilosophie. Und dann noch die Musik und das Unaussprechliche von Wladimir Jankelevich. Was sind das für Bücher?
Ja, das wäre, also Ihre Einleitung, dass es in Musik immer um Emotionen geht und um Hingabe, das wäre selbst schon, jetzt könnte man sagen, eine musikphilosophische These. Ist das so? Das wären die Fragen, mit denen sich eben beide Bücher auch beschäftigen. Also die allgemeinste Frage der Musikphilosophie ist natürlich, was ist Musik? Was ist das überhaupt? Womit haben wir es da zu tun? Das sind Töne, ist das vielleicht aber auch eine Sprache? Hat die Sinn? Welchen Sinn hat sie dann? Wie können wir den Sinn verstehen? Was ist musikalische Erfahrung? Das sind so die Fragen, die diese Bücher behandeln. Und da ist viel passiert in den letzten Jahren der Musikphilosophie. Das war lange so auch so ein bisschen so ein Nischenfach der Philosophie. Mhm. Also ganz berühmt ist natürlich Adornos Philosophie der neuen Musik, die hier auch in diesem Band eine wichtige Rolle spielt, der das schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts als großes Thema für die Philosophie erschlossen hat. Aber dann ist da auch lange Zeit wenig eigentlich passiert. Mhm. Und so in den letzten 20, 30 Jahren passiert da sehr viel. Es wird dann unter anderem eben auch in der analytischen Philosophie wird die Musikphilosophie mehr entdeckt im angelsächsischen Raum. Da hat zum Beispiel Peter Kalvi ein wichtiges Buch geschrieben. Das Buch von Wladimir Jankelevich ist eben übersetzt worden, jetzt auch endlich. Das ist ein Klassiker der französischen Musikphilosophie, auch schon aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Man könnte sagen, es ist vielleicht der französische Adorno zu diesem Feld. Die Musikphilosophie Helmut Plessners wird entdeckt und spielt eine wichtige Rolle, also aus der philosophischen Anthropologie eher kommend. Und das sind eben so die verschiedenen Richtungen, die in diesem Band dann auch diskutiert wird. Und eben all diese Fragen, eben was ist Musik, was ist musikalischer Sinn, was ist musikalische Erfahrung, die kommen hier dann zum Tragen.
Hört man danach Musik anders?
Ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, die Musikphilosophie verändert den Blick auf die Musik eben und lässt einen vielleicht andere Aspekte sehen. Also wenn Sie jetzt vorher dachten, Musik ist vielleicht nur Emotion, dann könnten Sie vielleicht nach der Lektüre dieser Bücher auch andere Aspekte der Musik sich
und
erschließen.
Aber ich denke, romantisiert werden. Wahrscheinlich.
Genau.
Spannend. Jetzt Happy Birthday, oder? Kann man ja sagen. Happy Birthday, Bundesverfassungsgericht. Das ist 70 Jahre. Mhm. Mensch, deswegen auch gleich zwei Bücher. Dieter Grimm und Andreas Voskuhle. Was kann man zu diesen beiden Büchern sagen, außer Happy Birthday?
Also erstmal kann man dazu sagen, dass sie von zwei absoluten Insidern geschrieben wurden, nämlich von zwei ehemaligen Verfassungsrichtern. Und sogar Herr Voskuhle war ja auch lange Jahre Präsident dieses Gerichts. Insofern sind wir ehrlich gesagt relativ glücklich darüber, dass wir das so hochkarätig besetzt haben. Und in beiden Büchern geht es im Prinzip um verschiedene Fragen. Die große Frage hat damit zu tun, ändert sich die Institution des Verfassungsgerichts im Wege, dass sich die Bundesrepublik ändert oder geändert hat, dass sich auch Europa geändert hat oder Europa überhaupt ins Spiel kommt. Naja, und da geht es dann um so Fragen wie politisch oder unpolitisch darf, muss, soll Verfassungsgerichtsbarkeit sein? Wie national oder eben europäisch muss sie sein, soll sie sein, darf sie sein? Wie gehen wir zum Beispiel mit den Angriffen auf die Verfassungsgerichte in anderen Ländern also Polen, Ungarn und so weiter, das spielt eine große Rolle, aber auch mit doch politischer Kritik aus der Gesellschaft, zum Beispiel in jüngster Zeit im Zuge der Corona-Maßnahmen. Und es geht eigentlich immer so, die Texte versuchen sozusagen, das Gericht in der aktuellen Gegenwart zu verorten, im Spiegel all dieser Fragen, Populismus, politisch oder nicht politisch, europäisch oder weniger oder national. Und das sind ganz tolle Texte, wo man auch noch mal, finde ich, wegweisende Urteile in beide machen. Das ist der EZB, also Anleihenkauf der EZB zum Beispiel, ein sehr umstrittenes Urteil. Oder eben die Corona-Kiste. Also beide sozusagen, also fast ein dialogisches Buch, weil sie über ähnliche Themen sprechen, aber andere Akzentuierungen setzen. Und bei beiden könnte man fast sagen, auch eine Summe ihres Nachdenkens über die Institution, für die sie so lange gearbeitet haben.
Wow. Frau Gilmer, Herr Hölzing, vielen, vielen Dank Wir haben einiges weggeschafft. Sie haben einiges weggeschafft. Ich bedanke mich für den Besuch und bedanke mich natürlich auch bei Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.